Hallo, liebe Zuhörende von Cubains Erben. In dieser Folge sprechen wir über die Affäre rund um Till Lindemann. Und das bedeutet, wir kommen nicht drum herum, auch über sexuelle Gewalt zu sprechen. Wenn du in der Vergangenheit in diesem Bereich traumatische Erfahrungen gemacht hast, dann könnte es sein, dass dich das eine oder andere, das wir sagen, triggert. Bitte höre diese Folge mit Vorsicht, nimm auf dich Rücksicht oder hör sie am besten lieber gar nicht. Außerdem solltest du dir überlegen, mit wem du diese Folge hörst. Wir sind in unserer Wortwahl nicht sehr vorsichtig. Und vielleicht ist es eine gute Idee, sie nicht gemeinsam mit Kindern zu hören.
Cubains Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und guten Morgen. Wann auch immer ihr diese Folge hört, wir sind wie immer für euch da. Hier sind Gofi und Jay von Cubains Erben und wir wollen mit euch heute ein weiteres Mal über die wundervolle Welt der Kunst nachdenken.
Ja, oh, okay.
also zumindest um ein Thema, was sich innerhalb der Kunstwelt bewegt.
Ja, genau. Das war jetzt ein bisschen sarkastisch von dir, ne?
Ja, schon. Ich dachte, ich mache mal so eine Radiomoderation, weißt du, so,
ah, ja, okay.
So mit,
ja,
doch, ich so mit so tiefer auch Stimme, die dann irgendwie so schleimig daherkommt und dann reden wir über Till Lindemann.
Ja.
Voll geil.
Genau, stimmt. Ja, wie findest du das eigentlich, dass wir über den reden? Findest du es eher nervig, weil so viel schon über den gesprochen worden ist? Oder?
Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich habe mich natürlich da auch von Anfang an, hat mich das beschäftigt, habe ich mich informiert, immer mal was gelesen, gehört, verschiedene Podcasts, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Ich habe mir Videos angesehen von, also zumindest eins von einer Frau, die eben von ihren Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert erzählt hat. Und so, also mich hat das sehr beschäftigt und ja, man könnte sagen, das ist jetzt ja eigentlich schon wieder fast durch. Aber ich habe mich dann gefreut, als du das vorgeschlagen hast als Thema, weil wir jetzt da, also ich finde es gut, da mal intensiv mit jemandem drüber reden zu können. Weißt du, was ich meine? Also nicht nur zu rezipieren, das, was unsere HörerInnen jetzt tun mit uns, sondern einfach mal selber mit jemandem, den ich kenne und schätze und mag, als Gegenüber das zu besprechen und was damit so alles zusammenhängt. Von daher finde ich das gut.
Mir geht das ähnlich. Ich habe das nämlich auch ziemlich eng verfolgt. Jetzt allmählich lese ich nicht mehr jede Meldung, wo Till Lindemann im Header steht, weil da eigentlich gar keine echten Informationen mehr rüberkommen. Ne? Aber trotzdem, als die Sache aufkam, habe ich es auch recht eng verfolgt. Es hat mich auch interessiert, fasziniert auf so eine ganz negative Weise vielleicht fasziniert, aber ich dachte, irgendwie ist es relevant. Ich möchte gerne wissen, was da passiert, was da rauskommt, was Leute erzählen, was über ihn vielleicht zu entdecken, was es da zu entdecken gibt oder so. Ja,
ja, und ich meine, ich bin ja nun Musiker und ich sage sozusagen, also ein Stück weit ist der große Rock'n'Roll-Traum schon immer ja auch irgendwie mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll und Mädchen und Groupies und solchen Sachen verbunden. Und auch wenn ich das alles nie hatte, weil ich ein frommer Musiker war, kann ich nicht sagen, dass das komplett an dem, was ich mir erwünscht und erträumt hätte, vorbeigegangen ist. Also wenn man mich ehrlich mit 25 gefragt hätte, sag mal, was denkst du zu Sex and Drugs and Rock'n'Roll? Hätte ich also erstmal die christliche Antwort gegeben und gesagt, na, ist natürlich alles nicht gut. Aber wenn ich hätte dann richtig ehrlich antworten sollen, hätte ich gesagt, ja, scheiße, das hätte ich auch gern.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und jetzt, ich meine, Till Lindemann steht dafür, aber da mischen sich jetzt eben noch so ein paar andere Dinge rein. Und deswegen finde ich das dann super spannend, da mit dir mal drüber zu reden. Also,
ja, genau, nämlich die Themen Macht und Missbrauch mischen sich da natürlich rein.
Ganz genau.
Und zunehmend eben auch die Perspektive der betroffenen Frauen. Was in der, in der sozusagen in der legendären alten mythischen Version von Sex, Drugs and Rock'n'Roll meistens nie so richtig vorkam, muss man sagen.
Genau.
Das waren immer nur die Macker auf der Bühne, die das dann halt machten. Und alle hatten das irgendwie gefälligst toll zu finden, aber dass da irgendwie auch Betroffene, dass es da Betroffene gibt, die, da hat man gar nicht so viel drüber gesprochen, meistens.
Naja, ich würde ja auch sagen, wenn Frauen das gerne tun, mit irgendeinem Musiker schlafen, ja, dann finde ich das, also dann ist das ja, also, ne, und das gibt es, glaube ich, in dieser Branche öfters, als meinetwegen, wenn du bei der Müllerfuhr arbeitest oder so, als Beispiel. Oder wenn du Schreiner bist oder Obstverkäufer. Also ich glaube, im Rock'n'Roll-Business verbindet sich schon Sexualität und sowas öfters, auch durchaus auf einer, also darüber reden wir wahrscheinlich noch, freiwilligen Art.
Genau. Und da müssen wir dann aber die Frage stellen, wie freiwillig ist das eigentlich? Ne?
Genau,
wie freiwillig. Das finde ich nämlich gerade mega spannend. Ja. Also ich war davon auch so angeteasert, weil mich das Thema Macht einfach schon seit sehr langer Zeit beschäftigt. Und wir beiden haben in unserem religiösen Podcast auch schon mal ausgiebig mehrfach über dieses Thema gesprochen. Da haben wir auch über Machtmissbrauchfälle gesprochen, wo eben Bühnenmenschen, Bühnenmänner, also eigentlich muss man sagen Bühnenmänner, ne? Es gibt... Ich kenne kaum Geschichten von Frauen, die bei denen, die das gewesen wären. Es sind eigentlich, glaube ich, in allen Geschichten, die ich kenne, Männer. Also Bühnenmänner, also das auch ausgenutzt haben, dieses Standing, diesen Status, den sie hatten. Da haben wir sozusagen in religiöser, christlicher Hinsicht drüber gesprochen. Jetzt reden wir so mit Blick auf Kultur und Kunst. Und das finde ich total interessant, auch diese Welten mal miteinander zu vergleichen, vielleicht ein bisschen.
Ja, genau. Ja, genau. Und von daher, also ich, da bin ich ganz, ganz gespannt und freue mich drauf, dass wir das jetzt machen. Also mal gucken, was so bei dem. Und ich weiß noch gar nicht, ich habe noch gar nicht so vor Augen, was dabei rauskommen wird. Das finde ich irgendwie jetzt auch das Spannende.
Das stimmt. Ja.
Ich weiß noch gar nicht genau, was dabei rauskommt. Also, weil ich mir auch selber mit dieser ganzen Frage nicht so ganz sicher bin, wie ich darüber denke. Ich weiß nur, keine Ahnung, wenn man Leuten was in den Drink macht, das ist nicht gut. So, also da bin ich ganz sicher. Ja. Das darf
Nein,
man
das
nicht.
Darf man
das
nicht.
Ist Nein. Das darf man auf gar keinen Fall. So, und, also ich meine, so das geht gar nicht. genau, aber das ist ja wirklich dann unter Umständen nur die Spitze des Eisbergs von dem, worüber man sprechen kann.
Ja, genau. Bevor wir da richtig einsteigen, haben wir ein paar Ansagen zu machen. Ja. Genau. Wer will anfangen, du oder ich?
Ich sage einfach mal ganz schnell, ich wollte einfach nur die Popcorn Culture Folge von Juli erwähnen. Da sprechen wir über Black Mirror, also die Netflix-Serie Black Mirror und über eine Folge der aktuellen Staffel. Das war ein schönes Gespräch. Da waren wir uns interessanterweise mal nicht so ganz einig. Also wenn ihr Bock habt, ein schönes Gespräch über eine tolle Fernsehserie zu hören, die Juli-Ausgabe von Popcorn Culture.
Das sind ja manchmal gerade die unterhaltsamen Folgen, ne? Wo man sich eben nicht so einig ist.
Ja. Genau. Ja.
Genau. Bist du schon fertig? Ich habe auch noch Ansagen. Also ich wollte sagen, ich hatte das letzte Mal das Coaching angesagt, dass ich Coaching anbiete. Die Plätze sind belegt. Also ich kann jetzt leider keinen mehr annehmen. Ich habe heute noch eine Anfrage, die ich leider ablehnen musste, weil mehr bringe ich nicht in meinem Terminkalender unter. Also.
Weil ich habe alle Slots gelegt.
Ja, ich freue mich natürlich.
Ich lasse mich jetzt quasi 100 Stunden von Goofy coachen.
Genau. Nee, ich freue mich. Also, es ist ganz toll. Es hat vielen Dank für eure Reaktion. Schön. Ihr habt das gehört, ihr habt reagiert. Ich freue mich. Ich habe wieder Leute, die ich coachen darf. Und Auch mein Einkommen ist dadurch wieder ein bisschen stabiler in den nächsten Monaten. Auch das freut mich. Also das ist toll. Ja, vielen Dank. Aber jetzt kann ich leider keine Anfragen positiv mehr bescheiden. Da müssen wir jetzt einfach bis nächstes Jahr wieder warten. September in einem Jahr kann es dann wieder die nächste Runde losgehen. Jetzt geht es erstmal mit dieser Runde weiter. Und dann habe ich noch etwas anzusagen. Ihr habt es, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber dies ist die letzte Folge dieser Staffel. Diese Staffel Cobains Erben 22/23, die kommt mit dieser leider etwas bitteren Folge zu ihrem Ende. Wir hätten auch was Heiteres machen können, aber
war eigentlich der Plan gewesen.
Ja, war eigentlich der Plan gewesen, das stimmt.
Ja. Aber irgendwie haben wir dann gedacht,
ist gerade wichtig, ist gerade mal wichtig, müssen wir halt gerade mal machen. Ja, also die Staffel kommt zu Ende und dann gehen wir natürlich in die Sommerpause und wir werden am 11. September wiederkommen. Ihr könnt euch auf den 11. September freuen, da sind wir wieder mit der nächsten Folge dabei und wir werden in der Folge der neuen Staffel etwas lancieren, nämlich die Webseite von Cobains Erben wird sich verändern. Ich werde die Sommerpause nutzen, um an der Seite ein bisschen zu arbeiten und aus Cobains Erben nicht mehr nur einen Podcast zu machen, sondern auch ein Webmag. Es wird immer weiter auch den Cobains Erben Podcast geben und die Podcast-Folgen werden auch prominent oben zu sehen sein. Immer im selben Rhythmus, alle zwei Wochen neue Folge von Cobains Erben. Aber zusätzlich wird es auf der Seite auch andere Inhalte zu entdecken geben. Also zum Beispiel literarische Texte, bildende Künstler, Musiker und so. Regelmäßig auf der Cobains Erben-Seite neue, andere, schöne künstlerische Inhalte veröffentlicht werden.
Ja, wir haben richtig was vor.
Ja,
ne?
Also, ja, das wird ganz toll. Das ist eine ganz schöne Entwicklung. Damit ihr einen Anlass habt, öfter auch mal auf der Webseite cobainserben.de vorbeizuschauen und zu gucken, was da so Neues passiert. Und damit ihr das auch wirklich mitbekommt, wenn ihr euch da selbst ein bisschen helfen wollt, dass ihr das auch mitbekommt, könntet ihr diesen einen Newsletter von mir abonnieren. Der heißt zurzeit noch Goofysin. Könnte sein, dass der seinen Namen verändert. Und in dem Goofysin würde ich euch das dann auch immer ankündigen. Wenn was Neues auf der Seite passiert, würde ich einen kurzen Newsletter schreiben und sagen, hey Leute, da ist ein neuer Text von Marco. Da ist ein neues Bild von Lilly. Die hat auch schon gesagt, dass sie mitmacht zum Beispiel. Ja.
Ach, super.
Oder da ist eine neue Karikatur oder Satirezeichnung von Tim Ziegler. Der macht auch mit. Und dann schicke ich euch das per E-Mail und dann könnt ihr auf den Link klicken und euch das direkt angucken, wenn ihr es möchtet. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert einfach mal das Goofysin. Das findet ihr auf der Seite cobainsrm.de, den Link. Und dann wisst ihr, was passiert. Also in den nächsten Monaten, wenn wir alle in der Sommerpause sind und uns die Sonne auf das Dach brennen lassen, da wird sich ganz viel verändern auf der Seite.
Genau, spätestens am
11. September, da ist dann die erste Folge.
Denkwürdiges Datum, da starten wir mit der neuen Staffel und spätestens da wird die Seite eine Verwandlung erleben.
Genau, und das beginnen wir dann in der Folge ein bisschen feierlich. Und Marco und Micha haben auch schon beide zugesagt, dass sie auch dazukommen möchten. Und dann, weil die waren die Ersten, die gesagt haben, jo, da haben wir Bock drauf. Deshalb sind die jetzt ein bisschen so die Ehrengäste, ne? Und genau. Ja, wird ganz toll. Ich bin ganz aufgeregt. Das wird bestimmt ganz spannend.
Ah, das wird super. Ich freue mich schon. Ja. Ich freue mich schon. Das wird richtig schön. Mal gucken. Vielleicht machen wir ja irgendwie auch eine kleine Kino-Rubrik. Da kann ich mich dann ein bisschen austoben.
Oh, also sofort. Wenn du sagen würdest, dass du es machst, müsste auch gar nicht so häufig sein, Jay. Könnte alle paar Monate mal sein. Das wäre ganz toll.
Naja, ich mal überlegen. Ja. Mal gucken.
Genau. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
So, nun gehen wir rein in das bittere Thema hier. Müssen wir das die ganze Sache eigentlich nochmal erzählen? Es wird Leute geben wahrscheinlich, die das vielleicht gar nicht mitbekommen haben und sagen, hä?
Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber weil in meinem Feed das quasi, so wie du das auch geschildert hast, quasi an jedem Tag dreimal kam irgendein Artikel mit, wo Till Lindemann als Name stand oder Rammstein. Ja. Aber vielleicht sollten wir es zumindest noch mal kurz zusammenfassen.
Vielleicht sollten wir das. Die ganze Geschichte kam ins Rollen durch eine junge Irin, die in Vilnius in Litauen bei einem Konzert gewesen war. und anschließend auf Instagram und auf Twitter Bilder postete und schrieb, ich war auf dem Rammstein-Konzert und ich war bei einer Party zwischendurch oder bei der Aftershow-Party und es ging mir dann super schlecht auf einmal. Ich kann mich an vieles von diesem Abend überhaupt nicht mehr erinnern und ich habe diese blauen Flecken am Körper davon getragen. Und dann hat sie Fotos gepostet von echt krassen Blutergüssen an ihrem Körper, die stellenweise auch so aussahen wie Hände oder so wie Fingerabdrücke oder so. Ja, und dann hat sie die Geschichte erzählt, dass sie eben gecastet worden war von einer Frau aus dem Umfeld der Band oder wie die Band sagt, aus dem Umfeld von Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, die sie angesprochen hat und sie gefragt hat, hey, hast du Lust, ganz vorne zu stehen beim Konzert in der Row Zero? Und wir suchen immer hübsche Mädchen, die Lust haben, mit uns zu feiern. Willst du da nicht mal mit dazukommen? So. Und sie hat sich gedacht, na, das ist eine tolle Gelegenheit. War ihr erstes Rammstein-Konzert. War vorher noch nie auf einem Rammstein-Konzert. Und ja, wurde dann eben da so hinter die Bühne gebracht. Und ich weiß nicht, weißt du, ich habe hier einen Zeitungsartikel. Sie hat es der Süddeutschen Zeitung dann irgendwann mal selber erzählt. Soll ich das mal vorlesen vielleicht?
Ja.
Also das ist nämlich ganz eindrücklich, wie sie das dann schildert, was da auf diesem Konzert passiert ist. Wie sie am Konzertgelände dann etwa anderthalb Stunden habe warten müssen, ohne zu wissen, was passiert, bis ein Rammstein-Mitarbeiter gekommen sei, die anwesenden Frauen in einer Reihe aufgestellt habe, Schulter an Schulter, wie Sardinen in einer Büchse. Er habe sie gefilmt und gefragt, wer noch nie bei einem Rammstein-Konzert gewesen sei. Lynn meldete sich. Sie erzählt von der Pre-Party, zu der sie dann durfte. Sie beschreibt den Raum, in dem sie gewesen sei. Hier der Tisch, da die Couch, dort ein Kühlschrank, Wodkaflaschen, Absolut Wodka und ein paar Off-Brand Energy Drinks. Und den Moment, in dem Till Lindemann den Raum betreten habe. Eines der Mädchen neben ihr habe Geburtstag gehabt und Lynn habe Lindemann aufgefordert, Happy Birthday zu singen und das Lied dann direkt selbst angestimmt, im Takt geklatscht, die anderen animiert. Das habe Lindemann, der eh schon schlecht gelaunt gewesen sei, verärgert. Hat ihm nicht gefallen, sagt Lynn. Sie erzählt von den Shots, die der Sänger verteilt habe und von dem Glas, das er zertrümmert habe und dass die Frauen ihre ebenfalls zertrümmern sollten. Bei einigen habe das nicht geklappt und auch das habe Lindemanns Stimmung nicht gehoben. Sie erzählt, wie sie später in der Row Zero, dem Bereich direkt vor der Bühne, stand und alles verschwommen sei, wie sie eine andere Frau deshalb bat, auf sie aufzupassen, wie der Rammstein-Mitarbeiter sie trotzdem abgeholt und unter die Bühne gebracht habe, in einen winzigen Raum. Sie solle hier auf Till warten. Sie habe sofort realisiert, sagt Lynn weiter, dass es hier um Sex gehen würde. Also habe sie sich hingesetzt, die Arme um ihre angezogenen Beine geschlungen und sich eingebläut. You have to say no, 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 no. Sie sagte nein. Ob sie es schreien musste, ob es laut gewesen sei unter der Bühne, weiß sie nicht mehr. Lindemann sei wütend geworden und gegangen. Er habe sie nicht angerührt, betont sie. Und dann erzählt sie weiter, dass sie danach von dem Konzert im Prinzip nichts mehr mitbekommen hat. Es wurde ihr ganz komisch, ganz schlecht. Sie hat irgendwann bei der Party, auf der sie dann noch gewesen ist, fürchterlich gekotzt. Und sie hat keine Erklärung, woher diese Blutergüsse kommen, weil sie sich einfach nicht daran erinnern kann. Sie hätte sich ziemlich krass benommen auf der Party, haben andere hinterher gesagt. Sie hätte wahnsinnig viel so mit Mädchen rumgeknutscht und so. Sie sagt, das mache ich normalerweise nie. Dann hat sie versucht, das der Polizei in Vilnius zu zeigen, aber die haben sie eigentlich nur ein bisschen belächelt und hatten keine Ambitionen, da irgendwas zu machen. Erst später hat sich die Staatsanwaltschaft dann doch bei ihr gemeldet, als sie wieder in Irland gewesen ist. Und dann wurde eine Untersuchung aufgenommen, so eine Dings, wie heißt es? Und die wurde aber vor einiger Zeit wieder fallen gelassen, weil es hat sich nichts ergeben, was irgendwie strafbar gewesen wäre oder so. Also es ist also kein Vergehen passiert in dem Sinne, scheinbar, angeblich.
Ja.
Tja, das war jetzt die Geschichte von Lynn. Und das hat natürlich dann echt eine Welle losgetreten, ne? Weil als das aufploppte im Internet, ging es plötzlich boom, los.
Genau. Ja. Und dann meldeten sich immer mehr junge Frauen, die von ähnlichen Erlebnissen berichtet haben. Weiß ich, was hast du gedacht, als du das so zum ersten Mal gehört hast, Goofy?
Also? Ich habe gedacht, wundert mich überhaupt nicht. Mm. Ich habe eine Rammstein. Ich bin kein Rammstein-Fan. Ich muss sagen, dass ich die Musik nicht mag, dass ich die das war schon immer mehr als eine Form von Provokation verstanden habe. Dieses rollende R, diesen tiefen Gesang, dieses komische deutsch-volkstümliche, dieses komische Sprache auch, die er schreibt. Also manchmal benutzt er ja so Worte, die man eigentlich so aus deutschen Volksliedern eigentlich mehr kennt. Ne? So altertümlich, anachronistisch. Ich habe bisher nicht geglaubt, dass das eine rechte Band ist und denke das auch immer noch nicht. Aber allein die Form der Provokation hat mich einfach angekotzt, muss ich sagen. Und dann habe ich mal eine Doku gesehen auf Amazon Prime, eine Rammstein-Doku. Und die Bilder von den Live-Shows, die haben mich einfach nur angewidert, muss ich echt sagen. Weil auch da eine ganz explizite Sexualität schon eine Rolle spielt. Also an einer Stelle holt er so eine Penisattrappe raus und er hat diese Penisattrappe ist verbunden mit so einem Schlauch, der unter seinen Anzug geht. Da wird dann eine weiße Flüssigkeit durchgepumpt und er verspritzt dann da, die vor ihm kniet, glaube ich, ein Bandmitglied. Und das ist so eine richtig so Sex als Erniedrigung, Sex als Geprotze als Machtdemonstration so. Hat mich vollkommen abgestoßen, fand ich total widerlich. Und dann habe ich diese Berichte gelesen und habe gedacht, ja, glaube ich.
Ja, ich muss ja sagen, dass ich die Musik eigentlich ganz gerne mag. Also ich bin jetzt kein Die-Hard-Rammstein-Fan, war ich nie. Aber es gibt schon einige Songs, die ich geil finde. Und ich finde so dieser schwere Sound, der macht mich schon an, muss ich sagen. Ja. Ich hätte die gerne mal live gesehen, muss ich zugeben, weil ich einfach hier mal so eine riesen Pyro-Show, das mal aus nächster Nähe, habe ich immer gedacht, das wäre ein tolles Erlebnis. So.
Ja.
Aber es hat nur bis zu einer Rammstein-Coverband gereicht. Völkerball habe ich mal live gesehen.
Völkerball? Ja, mit Pyro so oder ohne Pyro?
Ja, schon auch Pyro. Also die brennen da auch schon ganz ordentlich was ab. Ich glaube, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was Rammstein macht, weil das ist auch nicht zu bezahlen für so eine Coverband. Ja. Aber die geben sich schon Mühe, also auch die Show zu imitieren und das sozusagen in Szene zu setzen, was sie da machen. Und das fand ich schon, auch das hatte sozusagen seine merkwürdigen Momente, aber zumindest fand ich das, also das war ein guter Abend. Also da habe ich gedacht, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, sympathisch ist mir der Lindemann nicht, obwohl es da nicht der Lindemann war, aber der hat den gut gespielt, so.
Ja.
Aber die Musik hat für mich schon was, muss ich zugeben. Also, genau.
Ja, ich gebe zu, dass es auch Geschmackssache ist.
Ja, ja.
Wie gesagt, dieses bewusste Spielen mit so einer Fascho-Ästhetik so, finde ich grenzwertig. Finde ich geschmacklos bis fragwürdig, so sage ich mal. Also, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Aber ich habe mich ja auch bei 300 irgendwie mir sagen lassen, doch, man kann sowas auch gut finden und ist trotzdem kein Arschloch. Ich glaube das ja auch. Ich will euch niemandem, will ich das wegnehmen. Keine Ahnung. Für mich ist es halt nichts. Ne?
Ja.
Was ich halt schon schwierig fand, abstoßend, ist diese Thematik Sex und Gewalt, die sich ja auch durch das Werk von Rammstein zieht. Ich habe dir da ja mal so ein paar Sachen vom Rolling Stone, gab es diesen Artikel beim Rolling Stone, wo sie einfach mal so ein paar Textbeispiele zusammengetragen haben. Und auch die Band, das war ja schon seit langem bekannt, dass einige ihrer Musikvideos auch eigentlich Pornos waren. Und sie da auch überhaupt keine Skrupel haben in der Hinsicht. So.
Ja, und zum Teil eben dann auch tatsächlich auch nur auf Pornoseiten veröffentlicht werden konnten, ungeschnitten sozusagen. Ne? Weil ich habe mir das jetzt so im Vorfeld tatsächlich mal, also das Video, aufgrund dessen sich der Verlag dann von Till Lindemann getrennt hat. Also ich weiß nicht, ob wir die Geschichte auch noch erzählen müssen, aber auf jeden Fall, das war aufgrund eines Videos, was er gemacht hat, wo er sozusagen mit seinem Gedichtsband Sex hat, aber nicht nur damit, sondern auch mit einer Menge junger Frauen. Und das ist richtig Porno.
Ja.
Also das muss man wirklich sagen, das ist nicht nur so ein bisschen, wir zeigen mal eine Brust, sondern das ist Hardcore, was da gezeigt wird. Und da habe ich schon gedacht, also weil ich meine, aus dem Rock'n'Roll kennt man diese Geschichten durch Erzählungen, ne, hinter der Bühne,
ja,
und was dann da alle, und ja, Gene Simmons von Kiss, ich habe mit 1000 Frauen geschlafen, so, ne, so diese Macho Dinger, aber das ist halt, also das ist richtig Porno.
Ja.
Also da habe ich halt gedacht, alter Schwede.
Ja, das ist eben auch die pornografische Selbstdarstellung ist schon
total
auch ungewöhnlich, so,
ja,
dass es da diese Geschichten gibt und so, bei denen manchmal auch Leute dabei gewesen sind, und es gibt auch wirklich wildeste Geschichten von Led Zeppelin zum Beispiel oder so, also es geht ja bis weit zurück in die Rockgeschichte eigentlich, das ist klar, aber dass das jemand auch, auch auf den Lindemann hat solche Pornos mit sich selbst stellenweise auch während seiner Auftritte, während seiner Solo-Auftritte zum Beispiel, im Hintergrund laufen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie ganz versteckt wäre, sondern der integriert das in seine künstlerische Persona, und ja, dieser Pornozug ist irgendwie Teil seines Schaffens, wenn man das so nennen will. Oder also
ja.
Es ist,
ja, das muss man so,
es ist
so
nennen.
Das ist
Heimliches,
ja,
oder so. Nee, ja, sondern es ist ja oft, es gehört offensichtlich dazu. Deshalb hat mich ein bisschen auch so diese, so die Reaktion der anderen Rammstein-Musiker dann so ein bisschen gewundert, so, dass die dann so betroffen, ja, waren und sich sowas Böses ja gar nicht vorstellen konnten. Ja.
Unser Till,
der war doch, da habe ich gedacht, wie seid ihr denn drauf, ey?
Also, das hat mich auch.
Die haben doch selber in den Pornos stellenweise mitgemacht, ja, oder nicht? Also,
ja, das weiß ich nicht so genau. Also,
das
war für mich, ich meine, also zumindest dieses Ding mit dem Buch, da.
Okay, das ist war nur Lindemann, ja, das stimmt.
Das ist
ja
nur Lindemann. Ich meine, dass in den anderen Sachen, also auch in den Rammstein-Videos immer, oder nicht immer, aber zumindest häufig auch Sex und in so einer Sadomaso-Ästhetik vorkommt, das nun schon,
ja,
aber eben in der Regel jetzt nicht wirklich explizit. Also, das sind dann schon. Also der Till ist schon der Einzige, der sein gutes Stück tatsächlich zeigt.
Okay, das
also
stimmt. Aber die Texte, also einerseits die Rammstein-Texte sind auch klar explizit sexuell, bück dich, oder ich kenne die alle nicht. Ich habe das jetzt gerade erst in der Recherche alles so ein bisschen mir zu Gemüte geführt. Aber da kommt es dann halt wieder, die Frage, ja, ist das jetzt halt Kunst oder sind das halt ja nur Gedichte oder wer spricht in diesen Texten? Das ist eine Frage, die dann den Verlag beschäftigt hat. Genau, als der Gedichtband 2020, weil das, glaube ich, rauskam, 100 Gedichte von Till Lindemann, da war ja eben auch ein Gedicht dabei, Wenn du schläfst, und das beschreibt die Vergewaltigung einer schlafenden, also betäubten Frau.
Ja, und in dem Gedicht wird ja sogar quasi von einem Roofie gesprochen, also von etwas, was man jemandem in den Drink tut, ja, um sie zu betäuben.
Genau.
Ne? Ja.
Genau, und da gab es Kritik am Verlag, und der Verlag hat gesagt, ja, nee, hier spricht ja gar nicht der, das ist ja nicht der Dichter, der das tut, sondern das ist ja nur ein Gedicht, das lyrische Ich spricht hier, das kann man nicht miteinander verwechseln. Aber derselbe Verlag hat dann eben Wind bekommen von diesem Porno, von dem du gerade erzählt hast, und hat sich dann doch von Till Lindemann getrennt, weil sie gesagt haben, also hier sind jetzt doch das lyrische Ich und das Autorin-Ich nicht mehr voneinander zu trennen, und das wollen wir dann so auch nicht haben. Jetzt, ja, gibt es also von, genau, ihm keine Bücher mehr bei Kiwi zu kaufen. Aber ja, nochmal zu den Shows zurück. Die Gerüstebauer zum Beispiel haben dann, als das alles hochgeschwappt ist, gesagt, ja, nee, das war doch klar, dass der Lindemann das macht. Das wussten wir alle. Also es gab diesen kleinen Raum unter der Bühne, von der die Shelby Lynn gesprochen hat. Da wurden Frauen hingebracht, und ich glaube, die haben eben dann auch während der Show ihn oral befriedigt, um es mal vornehm, genau, auszudrücken. Und Die wurden gecastet, die wurden abkommandiert, die wurden ihm zugeführt und dann hat er die Show weiter betrieben. Und die Gerüstebaufirma hat gesagt, ja, das wussten wir eigentlich alle, dass es der Fall war. Ja. Aber jetzt können wir es auch nicht mehr moralisch verantworten, dafür zu arbeiten. Also bisher konnten wir es, aber jetzt leider dann doch nicht mehr. Ja.
Ja klar, ich meine gut, wie sowas in so Geschichten ist, das war ja bei Harvey Weinstein genau ja. dasselbe. Ne? Also das ging ja, jahrelang gab es diese Geschichten und so und dann als nun der ganze Fall sich quasi, quasi ans Licht kam und sich zu einer Lawine entwickelten, plötzlich standen die Quentin Tarantinos da und haben gesagt, ja, das ist ja ganz schlimm ja. und das darf auf gar keinen Fall und ja. so. Ich meine, gut, und jetzt mal, ich meine, man kann darüber lästern, aber auf einer anderen Seite bist du ja zum Teil eben dann von solchen Leuten abhängig. Ne? Ich meine, und jetzt so eine Gerüstbaufirma, das ist ein lukratives Ding, was die da haben, wenn die für Rammstein die Bühne bauen. Oder irgendwelche Leute im Film, in der Filmbranche leben halt davon, dass ein Harvey Weinstein die bucht und so. Und ich kann schon verstehen, dass Leute erst den moralischen machen, wenn sie merken, jetzt muss ich's.
Ja.
Also, ne,
vor allen Dingen, es ist für mich hier auch kein Profit mehr zu erwirtschaften, weil ich verliere Kunden, genau. wenn ich hier weiter für die arbeite, ne? Das ist wahrscheinlich der springende Punkt, nehme ich mal an.
Nehme ich mal auch an. Das ist alles nicht schön, ne? Und das ist irgendwie nicht besonders geradlinig, aber naja, also ich zumindest habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass du irgendwie denkst, ja gut, das ist so einer, der macht da halt so und ich weiß ja gar nicht so richtig was, weißt du, und dir das dann irgendwie so zusammenredest irgendwie und dann auch irgendwie dann, keine Ahnung, sagst, naja gut, bei Rock'n'Roll und dass da irgendwelche Frauen mit dem schlafen wollen, mein Mann, schade, dass ich nicht Till Lindemann bin oder so.
Ja,
Und gut, und natürlich, wenn dann solche Geschichten mit irgendwelchen Betäubungsmitteln kommen und so und blauen Flecken, ja, dann sagst du halt, okay, das geht jetzt nun mal gar nicht. So, also.
Das war wahrscheinlich dann genau der Punkt, der so eine Veränderung im Klima herbeigeführt hat. Ne? Bisher hieß es halt, naja, klar haben die hinterher junge Frauen, machen ja alle. Und gut, der Lindemann feiert seine Privatsex-Partys, okay, ist halt ein Künstler. Aber dann stand plötzlich der Vorwurf im Raum, nee, da werden sogar vielleicht Frauen betäubt
genau. Und
vergewaltigt. Und dann hat man sich plötzlich wieder an dieses Gedicht erinnert, das schon mal vor 2-3 Jahren Gegenstand der Debatte war, wo Leute gesagt haben, was ist denn das für ein Scheiß? Seid ihr als Verlag eigentlich noch, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Das ist doch eine Vergewaltigungsfantasie. Nein, das ist Kunst. Ne? Und auf einmal war die Frage, ist das justiziabel? Das war eigentlich das Ding. Ne? Genau. Hat der sich strafbar gemacht?
Ja.
Und dann ist halt die Kunstfreiheit ist dann halt over. Also
ja, natürlich. Also find ich ja auch tatsächlich. Also ich finde mit so einem Gedicht, so schräg das ist und auch gerade im Licht von dem, was da jetzt ist, Ich habe tatsächlich Verständnis dafür, dass man als Künstler irgendwelche Dinge ins Kino bringt oder in Romanen schreibt oder so, die man nicht selber tun würde. So, ich meine, davon lebt ja auch Kunst, dass man etwas imaginiert. So, ne?
Ja.
Aber natürlich, wenn es strafbar wird, dann ist Schluss. Also in der eigenen Handlung, nicht in der Fantasie sozusagen.
Genau.
Ja. Und gut, ich weiß nicht, wie siehst du das mit dem lyrischen Ich oder mit der Freiheit eines Künstlers?
Ich finde das schon, ich fand das interessant, mich in diesem Zusammenhang mit dem Thema nochmal zu beschäftigen. Ich habe ja auch Texte geschrieben, lyrische Texte oder auch einen ganzen Roman in der Ich-Form. Und habe dann Wert darauf gelegt, dass ich das nicht bin,
genau.
auch wenn ich schreibe. Ne? Aber heute habe ich einen schlauen Artikel in der FAZ nochmal gelesen. Also das wurde natürlich dann wieder hin und her diskutiert. Ist das lyrische Ich in diesem Gedicht nun eigentlich Till Lindemann oder irgendein Ich? Und kann man das eigentlich voneinander trennen? Und diese Autorin in der FAZ hat geschrieben, Leute, auch wenn sich der Verlag darauf rausgeredet hat, dass man die beiden nicht miteinander vermengen darf, das ist jetzt auch kein ehernes Gesetz in der Literaturwissenschaft, dass die beiden Ichse nichts miteinander zu tun haben. Es ist vollkommen okay, in einem Text, der von einem Ich spricht, danach zu suchen, ob das möglicherweise der Autor ist, der da redet, oder ob es da irgendwelche Querverbindungen gibt, oder gibt's vielleicht, oder ob es vielleicht Spuren gibt im Leben dieser Autoren, die darauf schließen lassen, dass das hier schon irgendwie auch stellenweise sich überschneidet. Ne?
Ja, genau. Genau.
Das fand ich einen guten Hinweis eigentlich.
Das fand ich auch. Also einfach nur sich drauf rauszureden, das lyrische Ich hat nichts mit mir als Person zu tun, ist dann auch zu easy. Also ich finde schon, dass man das nicht automatisch gleichsetzen darf. Ne? Also,
nee, das darf man eben nicht. Genau. Deshalb hat man eben diese Unterscheidung auch erfunden, dass, ja. Um klarzumachen, das ist nicht immer unbedingt dasselbe. So.
Ja, genau. Genau, aber auf der anderen Seite muss es genauso erlaubt sein, zu fragen, wie viel hat das denn mit der Person zu tun, unter Umständen.
Ja, ja, genau. Ja. Es ist ganz interessant. Ich habe als Vorbereitung den Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre gelesen.
Ah, ja.
Noch wach?
Ja.
Mhm. Weil mich das interessiert hat. Also das im Prinzip geht es ja. Das ist ja alles eigentlich viel größer als Till Lindemann. Das ist ja irgendwie auch Machtmissbrauch, toxische Männlichkeit. Wer hat eigentlich welche Macht, um sich zum Beispiel auch andere ja, zunutze zu machen oder sie auszubeuten, auch sexuell auszubeuten oder so. Und im Prinzip wiederholt sich die Geschichte ja. Wir haben dasselbe bei der Bild-Zeitung mit Julian Reichelt, dem ehemaligen Chefredakteur, gehabt. Wir haben vor kurzem erst, bevor Till Lindemann kam, war Till Schweiger. Till Schweiger,
genau, ich wollte es gerade sagen. Ja,
Till genau. Schweiger, genau. Also, und gut, dann hatte
da
ich
ging es nicht um Sex, ne, sondern um
da ging es eigentlich um, genau, er war alkoholisiert, er hat rumgepöbelt, er hat auch Machtmissbrauch betrieben, aber er hat auch eine junge Mitarbeiterin, Komparsin oder so, dazu gebracht, dass sie irgendwie zumindest halbnackt acten sollte, so, und sie quasi dazu gezwungen. Ja. Es ging aber nicht wirklich um vollzogenen sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung oder irgendwas in dieser Art. Das nicht. Ja. Also nicht so Harvey Weinstein-mäßig. Ja. Aber ich hatte dir in der Vorbereitung noch die Geschichte von Wedel, ne? Dem genau. Regisseur, geschickt. So auch als so ein Beispiel von wie ein Regisseur am Set seine Macht ausübt, um dann Schauspielerinnen irgendwie ins Bett zu kriegen oder sie in Situationen zu bringen, wo er sie dann vergewaltigen kann. Oder zumindest so hart bedrängen kann, dass sie halt flüchten müssen oder so. Das heißt, die Sache, über die wir reden, ist ja eigentlich größer als nur Rammstein. So.
Ja, definitiv. Sondern
und da, deshalb habe ich den Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre gelesen, da kam ich jetzt gerade her, weil der erzählt ja die Geschichte der Bild-Zeitung, dieses ganzen MeToo-Falls sozusagen nach, obwohl er immer behauptet, nein, 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 das hat mit der Bild-Zeitung überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber wenn man das dann halt liest und das nachvollzieht und auch mal ein bisschen googelt, dann merkt man halt, das kann eigentlich nur all das geschehen sein, was in der Bild-Zeitung um Julian Reichelt passiert ist. Und das, ich komme gerade vom lyrischen Ich, ne? Er schreibt diesen Roman in der Ich-Form und er beschreibt permanent irgendwelche Dinge aus seinem Leben, dass er eben lebt, ne? Bis hin zu, dass er dann schreibt in diesem Roman, ja, ich musste jetzt aufbrechen, weil Dingsbums hatte mich in ihren Podcast eingeladen, ne? Habe ich das gegoogelt, ja, Benjamin von Stuckrad-Barre war Gast in diesem Podcast. Also es ist ganz, ganz viele Faktoren treffen eben einfach auf dieses Erzähler-Ich zu, ne? Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie auch Fiktion. Das ist halt super schwierig. Also da vermischt sich halt ganz vieles. Das meine ich. Das ist nicht ganz leicht, damit richtig umzugehen, finde ich.
Ja, ich nehme mal an, damit lässt sich eine ganze Menge Geld machen.
Das denke ich auch, ja.
weil der Mythos natürlich, was ist jetzt wahr und was ist, der beschäftigt dann uns oder Tausende von Menschen, die darüber nachdenken und es werden Gegenreden geschrieben und da andere stellen sich auf die Seite und so.
Ja.
Also das ist kein dummer Zug.
Überhaupt nicht, das so hat diesem Buch diesen wahnsinnigen Erfolg beschert. Es wurde bevor das mit Lindemann war und ich glaube das mit Schweiger, ständig schreibt er jetzt über die Bild-Zeitung oder schreibt er nicht, aber der sagt doch dies und das, ja, aber das kann man nicht, und das Buch hat sich so und so oft mal verkauft, ne, mega, ja.
Ja. Ja, aber am langen Ende geht es um, und das muss man tatsächlich sagen, um Männer, und jetzt sprechen wir von Künstlern, um Männer, die irgendwie die, ich drück's mal, die Schuspe haben, davon auszugehen, dass, weil sie sind, die mit Frauen machen können, was sie wollen.
Ja, und sie können es auch.
Und sie können
es auch. Das ist das Verrückte. So. Es funktioniert.
Ja.
Und das ist halt der Unterschied, weil du vorhin gesagt hast, der Sex, Drugs und Rock'n'Roll passiert bei der Müllabfuhr halt nicht so häufig.
Ja, genau.
Sondern in einer ganz bestimmten Branche passiert das viel, viel leichter. Da gut, ich meine, Bild-Zeitung ist jetzt nochmal was anderes. Ne? Es gibt sicher auch sexuellen Missbrauch und toxische Männlichkeit in vielen Bereichen. Immer da, wo Leute abhängig sind von Leuten, passiert Machtmissbrauch, denke ich. Ne?
Genau.
Aber in diesem ganz bestimmten Fall in der Kunst, Schrägstrich Religion, das finde ich nämlich total vergleichbar. Da, wo eigentlich nicht wirklich sozusagen harte Macht vorliegt, also in dem Sinne, dass jemand etwas erzwingen kann. Also
im Sinne von einem Anstellungsverhältnis.
Genau,
oder
zum
sowas,
Beispiel,
ne?
Jemanden feuern.
Genau.
Oder jemanden durch Waffengewalt oder keine Ahnung sowas, ne? Sondern das ist irgendwie so eine weiche Art von Macht, die aber trotzdem wahnsinnig wirksam zu sein scheint.
Aber das ist es, also ich, noch bevor du das Wort Religion sagtest, wollte ich eigentlich sagen, naja, mit den Göttern schläft man ja vielleicht auch ganz gerne.
Ja.
So. Oder die Götter, denen gesteht man ihre Spleens zu. So, ne?
Zumindest den Abgesandten der Götter, ne?
Den Abgesandten, ich meine, nur weil so die, ich meine jetzt, dann sind wir nochmal bei Rammstein, so eine Inszenierung von diesem Konzert mit Feuer und allem drum und dran. Das ist ja schon, also ich meine, das ist schon irgendwie wie ein Mega-Hillsong-Gottesdienst.
Ey, pass mal auf, da würde ich gerne dir mal den Schluss...
Hillsong hoch 15 irgendwie, weißt du?
Also, ich habe eben ja schon mal was vorgelesen aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung. Nur der Vollständigkeit halber, das war aus der Nummer 131 vom 10.11. Juni, ne, liebe Leute. Also Süddeutsche Zeitung, 10.11. Juni 2023. Und mich hat total beeindruckt, wie der Artikel endet. Das muss ich dir unbedingt mal vorlesen, weil das passt gerade genau zu diesem Punkt. Am Ende des Konzerts am Mittwoch in München strömen die Fans Richtung Ausgang. Auf der Tribüne bleibt eine Frau sitzen, schwarze Haare, zum Zopf gebunden. Sie hat sich die Sonnenbrille aufgesetzt, schaut auf die leere Bühne. Sie weint, wischt sich dann aber trotzig die Tränen weg, schüttelt den Kopf. Dann erzählt sie, mit 13 bettelte sie ihre Eltern an, ihr die erste Rammstein-CD zu kaufen. Das war vor 25 Jahren. Seitdem kenne, höre, liebe sie diese Band. Rammstein begleiteten sie durch die Pubertät, durch den ersten Liebeskummer, beim Erwachsenwerden und Erwachsenbleiben. Sie waren immer da, in den harten und in den glücklichen Zeiten. Sie hat alle Gedichtbände von Till Lindemann zu Hause, Poster, Karten. Allein dieses Jahr wollte sie auf mehrere Konzerte. Vergangenes Jahr war sie auf 7. Sie arbeitet als Personalleiterin in einem Unternehmen Essen, plant ihre Urlaube um Rammstein-Tourneen herum. Und jetzt? Mein Kompass funktioniert nicht mehr, sagt sie. Da ist der Schmerz, was, wenn das die letzten Konzerte der Band waren, wenn sie sich auflöst. Und vielleicht noch schlimmer, was, wenn es wahr ist, wenn die Vorwürfe gegen ihren Helden Till Lindemann stimmen. Wer war da eigentlich all die Jahre an ihrer Seite? Das ist mega beeindruckend, finde ich. Weil, also das spiegelt halt krass, so unglaublich konkret die Bedeutung wider, die KünstlerInnen für Leute haben können. Ne? Und ich meine, dass das auch eine Form von Macht ist, liegt doch wohl auf der Hand.
Ja, total. Ja, logisch, klar. Und das, ich weiß nicht, man sozusagen mit dieser Macht spielt und die auch ausnutzt unter Umständen, Also dazu braucht man nicht viel Vorstellungsvermögen. Ich habe immer das Gefühl, trotzdem ist es, also ich weiß nicht, ich irgendwie scheint es so eine bestimmte Type zu sein. Ich meine, im Konzert unter die Bühne zu gehen und zu erwarten, dass da jetzt irgendeine Frau kniet, die mir einen bläst. Also ich meine, an sowas hätte ich nicht mal in meinen wildesten Träumen gedacht.
Nee. Ehrlich gesagt. Nee. Also ich finde es auch ziemlich abstoßend. Also
ja, also ich meine, was ist denn das? Also ich meine, und wer kommt denn auf den Gedanken, dass er das verdient hat? Weißt du, also ich kriege das nicht so ganz zusammen. Also, dass man, keine Ahnung, sich Sex kauft. So, wir schmeißen Sexpartys. So, die werden alle bezahlt und so. Das ist die eine Seite. Oder dass da irgendwelche Groupies sind, die einen anhimmeln und man sagt, ach ja, schön, jetzt kann ich das mitnehmen. So, ja, das kann ich alles noch ganz gut verstehen. Aber dieses, also, das ist so, mir steht das zu.
Also, ich glaube, es handelt sich also eher um die Denke, es funktioniert, also mach ich's.
Ja,
ich habe eine Geschichte gelesen von einer jungen Frau, die das hinterher gar nicht bereut hat. Also, die wurde auch gecastet von dieser Casting-Direktorin da, oder wie die sich genannt hat, und wurde Lindemann zugeführt. Und der war klar, dass es um Sex ging. Und es war für sie auch okay, sie mag die Band. Und ich weiß gar nicht mehr, wo die Frau herkam, aus Schweden, keine Ahnung. Dann war da Lindemann und sie sagt, er war so unerklärlich schlecht gelaunt. Sie wusste gar nicht genau, er war einfach super mies gelaunt. Das wiederholt sich übrigens in den Berichten immer wieder. Lindemann ist irgendwie echt scheiße drauf, scheinbar. Und dann hat er sie gefragt, so, okay, wenn wir hier das jetzt machen, er hat sie immer gefragt, ne? Dann hat er sie gefragt, ob er sie würgen darf. Ja, hat sie gesagt, ist okay, kannst mich ruhig würgen. Dann hat er 10 Minuten mit ihr geschlafen. Sie meint, das war so eine schnelle, harte Nummer. Dann war er fertig. Ja, und sie hat sich irgendwie geehrt gefühlt. Ne? Sonderlich viel Spaß gemacht scheint es ihm nicht zu haben. Aber er war dann halt fertig und sie war dann auch fertig. Sie konnte dann wieder gehen. Ja, und ich fand das faszinierend. Ich fand das auch faszinierend, dass sie das irgendwie okay gefunden hat. Aber heute habe ich in der Vorbereitung nochmal dieses Playboy-Interview mit ihm aus dem Jahr 2006 gelesen.
Ja.
Und da ist mir das aufgefallen, dass er auch mal so einen Song über Schwule geschrieben hat und der Playboy fragt, haben Sie nicht Angst, dass Leute irgendwie als schwulenfeindlich oder so verstehen könnten? Und dann meint er so, nee, wieso, ich bewundere die eigentlich. Die müssen nicht so viel Firlefanz machen, so mit Blumen und dreimal ausgehen, bis man endlich mal poppen darf. Die checken sich aus, verabreden sich und machen es mal eben. Das finde ich eigentlich toll, so, ne? Und das ist von 2006 und da habe ich gedacht, ah ja, okay, das ist möglicherweise irgendwie so ein Verständnis von Sexualität, das scheint so deins zu sein, also schnell rein, schnell raus und fertig werden, ne? Also sozusagen eigentlich Masturbation mit Hilfe eines anderen Menschen sozusagen, so assistierte Masturbation könnte man das vielleicht nennen.
Ja, ich meine, das kommt auch in diesem Porno-Video rüber, ich meine, das ist wirklich... Also was Schönes hat das gar nicht. Null. Nix. Also wirklich, da ich meine, es gibt ja pornografische Darstellungen, die schön sind, weil du das Gefühl hast, die haben hier Spaß.
Ja.
So, die finden das gerade toll. So ist das da null. Gar nicht. Sondern es ist wirklich, also es ist widerlich, ehrlich gesagt. Ja. So.
Also das gibt es ja übrigens wirklich. Das gibt ja eine norwegische Firma, die macht Ethical Porn, nennen die das.
Ja, genau.
Da geht es um Konsens. Ja. Die sind schön. Ich hab da hin und wieder mal reingeguckt. Das ist eine völlig andere Geschichte. Also da geht es eigentlich wirklich um den Spaß am Sex, ne? Da scheinen dann auch wirklich beide tatsächlich Spaß zu haben. Ja. Und nicht einer ganz viel und der andere gar nicht. Obwohl Lindemann scheint dann auch gar keinen Spaß dabei zu haben, so wie es scheint.
Also so sieht das in diesem Clip auch nicht aus, als ob der Spaß hat. Und er sieht auch ununterbrochen schlecht gelaunt aus und er sieht auch so aus, als ob du wirklich Angst vor ihm haben musst. Mhm. Also wie gesagt, ich meine, das ist auch wohl ein bisschen die Rolle, mit der er spielt. Ja, okay, kann man schon, ne? Aber, also wie gesagt... Naja, also wenn man dann die realen Geschichten hört, dann ja, also wie gesagt, es gibt ja für alles einen Markt. Ne? Es gibt im Porno-Bereich eben auch einen Markt, wo solche harten Dinger irgendwie anscheinend konsumiert werden und gewollt werden. So.
Aber ich wundere mich trotzdem über das Publikum, muss ich ehrlich sagen. Warum das auf so wenig Kritik oder Widerstand gestoßen ist. Ich habe eine Szene gesehen, das war so ein YouTube-Video, das war in einen Artikel eingebettet. Das war ein Video, das vor einem Konzert von Lindemann Solo gelaufen ist. Und das war in dem Konzertsaal sozusagen abgefilmt von der Leinwand. Zu sehen ist, wie Lindemann so breitbeinig, so manspending-mäßig auf dem Sofa sitzt und auf seinen Knien liegt bäuchlings eine nackte junge Frau und die liest aus seinem Gedichtband vor. Und das ist aber eine osteuropäische Frau und sie kann gar kein Deutsch. Sie liest also seine deutschen Gedichte vor und immer wenn sie ein Wort falsch ausspricht, dann sagt er so, Mann, nein, meckert sie so an und knallt ihr mit der flachen Hand auf den Po. Ne? Irgendwie so blöd, aber irgendwie auch vollkommen herabwürdigend. Total erniedrigend, aber irgendwie auch so dumm macho-mäßig, also irgendwie so. Und du hörst aber das Publikum immer lachen. Also das Publikum ist einfach willig, die wollen das jetzt lustig finden, ne? Und das ist ja so ein Phänomen, finde ich, was man von Konzerten kennt, aber ehrlich gesagt musste ich denken, auch wieder auch von religiösen Veranstaltungen. Wenn die Leute einfach wollen, zum Beispiel manchmal auch Kabarettabende oder sowas. Manchmal begegnet mir das, du guckst so Fernsehen, da ist so ein Comedian auf der Bühne und es ist so, naja, haha, witzig, ne? Aber die Leute lachen, weil die sind jetzt auf diese Veranstaltung gegangen und die sind da zum Lachen. Also lachen die. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau, stimmt. Ja,
ich weiß, so war das bei diesem Video, Lindemann-Video irgendwie auch. Also oder eben, wie gesagt, bei religiösen Veranstaltungen manchmal auch. Leute gehen da hin und sagen, heute passiert was. Heute. Ja. Und die sind dann schon so gehypt irgendwie, dass die alles dankbar annehmen, was von vorne kommt, ne? Ja, daran muss ich bei diesem Video denken. Ich habe das Video gesehen und gedacht, das ist weder lustig, noch irgendwie schön, noch irgendwie. Das ist eigentlich nur Scheiße. Wieso lacht ihr denn überhaupt alle, ne?
Und weißt du, woran ich denken musste? Ich musste daran denken, wie die Frau von Donald Trump sozusagen diese Grab by the Pussy-Sprüche gerechtfertigt hat. Dass sie sagte, naja, das ist ja Locker-Room-Talk. Das sind Jungs reden halt so, das wissen wir doch. Deswegen macht er das doch nicht so. Und so ähnlich kommt mir das vor, was du da von dem Konzert schilderst. Alle sagen, ja, so sind die Jungs, ja.
Stimmt.
Und ein bisschen was ist da ja auch dran. Jungs sind ja gerne mal zotig und machen so Sprüche unter sich, die sie sich nicht trauen, wenn dann tatsächlich Mädels mit dabei sind, zu machen. Also ein Stück weit bildet das ja wirklich, also ich würde nicht sagen, das ist Männlichkeit, aber ein Stück weit bildet das eine bestimmte Art von Männlichkeit oder eine bestimmte Ader, die Männer, also ich will nicht für jeden sprechen, aber die es bei Männern gibt. Klar, wenn ich unter Jungs bin, mache ich auch gerne zotige Sprüche. So, also, aber ich meine, Grabber by the Pussy ist dann schon noch ein Level, was ich jetzt nicht machen würde. Also ich will nur sagen, also da gibt's schon noch eine Polarität, will ich sagen. Aber trotzdem, das Phänomen kenne ich ja tatsächlich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde auffällig, dass dann, wenn wir in diesen Bereich gehen, eben von Jungs und Mädels sprechen. Und nicht mehr von Männern und Frauen, weil Jungs und Mädels sind dann ganz jung und denen kann man sowieso keine große moralische Verantwortlichkeit mehr zumuten. Ne? Boys will be boys, kann man nichts machen. Und wenn es dann plötzlich wieder zu den so in Anführungszeichen ernsten Sachen geht, dann sind es plötzlich wieder Männer und Frauen. Ne? Also man hat so das Gefühl, dass es man kann manche Sachen so in den so eine Art spielerischen Bereich auslagern, da muss man das nicht mehr so ernst nehmen. So, ne? Aber die Musiker von Rammstein sind 60 Jahre alt. Till Lindemann ist 60. Der ist älter als wir. Also, und wir sind auch keine Jungs mehr.
Ja, definitiv. Ja.
Weißt du, was ich meine? Also ja, das ist so, man weicht dem gerne aus, gerade in diesem Bereich, und aber sagt, macht dann genau das, was du sagst, so, ja, das meint er nicht so, das, ja, ach, pff, muss man nicht so ernst nehmen. Muss man aber vielleicht doch. Irgendwann, wenn die ersten Geschädigten hier rufen und sagen, der hat das mit mir gemacht.
Ja.
Ist plötzlich eine andere, ja, natürlich, Hausnummer.
Ja, ganz klar. Also ich meine, wie gesagt, noch mal kurz zu Donald Trump zurück, der ja nun auch einige Gerichtsverfahren am Hals hat wegen sexueller Nötigung und solchen Sachen oder quasi Schweigegeldzahlungen und solchen Sachen. Ich finde, da kann man sich dann nicht einfach nur auf Locker-Room-Talk herausreden. Also da, weil das sind dann schon, da passieren ja handfeste Dinge.
Ja.
Genauso wie wenn Till Lindemann so ein Gedicht schreibt, wo er darüber fantasiert, mit einer Frau zu schlafen, die er vorher bewusstlos gemacht hat, quasi, dann. Und dann kommen solche Sachen raus, ja, dann kann man sich dann nicht einfach nur aufs lyrische Ich rausreden. Das irgendwie finde ich, dann muss man schon das Gedicht, darf man dann auch, oder die Geschichten über dieses Gedicht legen. Und eben genau das, was diese FAZ-Autorin gesagt hat, sich fragen,
genau, ja,
was passiert denn hier? Also wieso haben wir das denn einfach so abgefeiert? Ja,
genau. Vor allen Dingen kommt es, finde ich, auch ein bisschen auf die Position drauf an. Also wann solche Sprüche rausgehauen werden und von wem, ne? Also was für ein Machtgefälle existiert denn da? Also in diesem Fall ist der Rockstar 60 und die ihm zugeführten jungen Frauen sind 20 plus. Und dann ist das der gefeierte Typ, der immer im Rampenlicht steht und der auf jeden Fall eine Crowd hinter sich weiß, die ihn immer verteidigen. Und du als junge Frau bist natürlich allein. Das hat die Lynn Shelby dann erlebt, was bedeutet, sowas öffentlich zu machen, was dann in den Kommentaren steht, ne?
Ja.
Bis Todesdrohung natürlich und alles. Also das Machtgefälle ist ja auch riesig. Und in dem Fall ist so Locker-Room-Talk oder vielleicht dann doch mal eine kleine Nummer zwischendurch, ist halt irgendwie dann eine andere Kragenweite, finde ich.
Ja. Ja, und wie gesagt, ja genau. Also, und ich finde, das ist sozusagen dann eben auch der eigentliche Punkt. Ich finde, wenn dann eine junge Frau meinetwegen sagt, ach, ich fand das gar nicht schlimm, ich fand das völlig okay, klar, ich wusste, da geht's um Sex, bla bla bla. So, dann würde ich sagen, okay, wenn du das so wolltest, dann von mir aus. So, ne, da würde ich jetzt nicht irgendwie den Stab drüber brechen. So. Aber die große Frage ist halt, ist das so, wenn du da alleine in einem Raum sitzt? Und, ne, und die eine Frau kann das dann anscheinend selbstbewusst, entscheidend sagen. Aber wird da nicht damit gespielt, dass da eine junge Frau in eine Situation gebracht wird, die ja auch ein bisschen was irgendwo zwischen bauchpinselnd, ne, du bist auserwählt, und auch beängstigend hat? Ne?
Also diese Stimmen hat es auch gegeben. Ich habe die bei einer Recherche vom NDR gelesen. Ja. Die wollten anonym aussagen, die haben sich nicht zu erkennen gegeben. Aber sie haben an Eidelstadt ausgesagt, dass ihnen das auch passiert ist. Und da haben mehrere junge Frauen gesagt, ich habe mir erstmal nicht wirklich was dabei gedacht. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war nicht schön. Aber ich habe irgendwie auch gedacht, naja, das ist ja Till Lindemann. Ich kann ja nicht Nein sagen. Und erst viel, viel später, als sie dann irgendwann doch die Traumatherapie besucht haben, weil es ihnen überhaupt gar nicht gut ging, haben sie gelernt zu sagen, nein, das war schlecht, was der mit mir gemacht hat. Aber über eine lange Zeit haben sie das überhaupt gar nicht sich selbst eingestanden, dass das der Fall war, dass das übergriffig war, ne?
Ja.
Dass es vielleicht sogar eine Vergewaltigung gewesen ist.
Ja.
Und deshalb finde ich das so schwierig, weißt du, wenn Leute wie Dieter Nuhr oder, keine Ahnung, Uwe Tellkamp oder irgendwelche Autoren von der NZZ oder so, wenn die dann sagen, ja, also hallo, junge Frauen, ihr wisst doch genau, das ist halt der Rock'n'Roll. Ihr wisst doch genau, dass da kein Mikado gespielt wird oder so. Geht doch halt nicht hin, ne? Ja, auf der einen Ebene mag das sein, aber das missachtet vollkommen, finde ich, was Macht eigentlich ist.
Ja, genau.
dass da nicht einfach irgendwie jemand gezwungen wird, sondern dass es ein ganzes schwieriges Feld ist von komischen Erwartungen, von Träumen. Weißt du, das spielt alles eine Rolle. Also der Kontext, in dem das stattfindet.
Total, total.
Das spielt alles eine Rolle. Und da kannst du doch nicht einfach sagen, so als alter Mann, ja, geh doch nicht hin, du dummes Huhn oder so. Das finde ich so armselig, ey.
Ja, und damit macht man auch wieder genau dieses Victim-Blaming-Ding. Ja. Du hättest dir ja keinen Minirock anziehen müssen.
Ja,
so,
genau.
Also ich meine, so als ob das ein alte Männer alles rechtfertigt oder so. Ja. Also und ich finde genau dieses Schwierige, was du ansprichst, diese Machtstrukturen, dieses, also ich nenne es mal pseudo-religiöse, was so einen Stardom an Aufladung hat, weil das wirklich, finde ich, ähnlich ist wie sowas, so eine religiöse Figur, und wo ich dann irgendwie denke, ja, das kann doch nicht sein. Ihr könnt das doch nicht einfach ausnutzen. So, also da bin ich dann, da regt sich in mir dann doch jemand, der sich sehr empört, weil er denkt irgendwie, ja, das macht man doch nicht. Also aber wie gesagt, ich bin auch nicht diese Type, die irgendwie denkt, ja, das steht mir zu. Und irgendwie musst du anscheinend, oder keine Ahnung, vielleicht wirst du auch zu so einer Typ, das kann ich nicht beurteilen. Aber irgendwie gibt es Männer, die glauben, in ihrer Rolle, Funktion, in ihrem Auftritt steckt das Recht, sich sowas zu holen. Und notfalls eben mit Gewalt.
Ja.
Und das finde ich schon irgendwie gruselig.
Ja, finde ich auch. Es ist ein irgendwie neutral gesprochen interessantes Selbstverständnis. Vielleicht auch irgendwie ein Männlichkeitsverständnis, könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir das als mit einer Frau als Protagonistin kann ich mir das schlecht vorstellen, muss ich sagen. Also Rihanna, Beyoncé, wenn die sagen, holt mir mal die kleinen Jungs da vorne aus der Reihe 0, ich brauche zwischen den beiden Songs brauche ich einen kurzen Quickie, oder kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, kann ich mir auch nicht gut vorstellen. Also das, ja, das ist ein männliches Ding.
Ja.
Also
ich finde, da müssen wir als Männer auch irgendwie uns überlegen, also wie laufen wir nicht durch die Welt, mit was für einem Selbstverständnis laufen wir durch die Welt und aus was für Denkvoraussetzungen passiert sowas eigentlich heraus? Also das würde mich selber eigentlich als Mann durchaus interessieren. Weil das ist ja klar, heißt es jetzt, okay, da ist möglicherweise gar nichts Straffälliges passiert oder kann man nicht nachweisen, also, aber das ist eine moralische Frage.
Ja.
Und ich finde, es ist auch eine Frage an das, was Kunst so sein soll, gesellschaftlich, ne? Soll das so ein Feld sein, so ein Freifahrtschein, wo es dann solche Machthierarchien gibt und wo dann die Mächtigen machen können, was sie wollen, mit den Ohnmächtigen oder weniger Mächtigen oder so? Ich meine, das ist ja auch eine Frage an die Kunst. Was für eine Form von Kunst wollen wir eigentlich gesellschaftlich haben? Ich will so eine Scheiße nicht haben. Ich finde das zum Kotzen, oder? Also das sollte Kunst eigentlich und Kultur nicht hergeben, sowas. Aber es passiert immer wieder. Also es passiert eben auch in der Filmwelt und so. Man entdeckt das überall.
Ja, das ist, also ich meine, und das poppt ja nun in den letzten Jahren immer wieder auf, in den unterschiedlichsten Kunstzusammenhängen. Erinnere dich an die 70er, an wenn Klaus Kinski ausgerastet ist irgendwie. Und da hat man halt gesagt, ach, der Klaus, ja, das hat ja auch was Lustiges und so. Ja. Ne? Gibt es ja auch einen Komiker, der den wunderschön nachmacht und so. Aber aber es ist eigentlich, wenn man sich das anguckt, also jetzt noch nicht mal, ich meine, der soll ja auch sexuell übergriffig gewesen sein und so, aber jetzt mal nur diese Ausraster, wo der Leute zusammen geschrien hat. Ja, also alter Schwede, das muss doch niemand mit sich machen lassen.
Nee, stimmt.
Das ist doch nicht, also so, Also, oder zumindest nicht ohne eine riesen Entschuldigung und keine Ahnung was. Ja. Also, ne, ich meine, es gibt cholerische Menschen, okay, verstehe ich. Die rasten mal aus und dann, und die will ich nicht gleich in Bausch und Bogen verdammen. Ja. Aber irgendwie muss doch klar sein, dass das an sich nicht in Ordnung ist. Ja. Und dass niemand, nur weil er irgendwie einen bestimmten Status hat, das machen darf.
Ja. Ja.
Also das geht doch nicht. Wo sind wir denn da? Also das ist halt echt so quasi mittelalterliches Königstum.
Ja.
Weißt du, was da in der Kunst zelebriert
genau.
wird.
Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch. Es ist, ja, so ein bisschen mittelalterlich, so aristokratisch, ne?
Ja.
Gibt's denn?
Der Sonnengott.
Ja, weißt du, genau,
so,
genau.
Der Sonnenkönig.
Genau.
Kraft. Die dürfen alles.
Kraft meines Amtes und meines Talentes als wunderbarer Künstler bin ich dazu berechtigt, dich auszunutzen und auszubeuten, wenn ich das will. Und alle sagen: Ja, genau. Künstler halt. Ist doch abartig. Ja. Was für eine abartige Scheiße, ey.
Ja, echt was für eine abartige Scheiße.
Also, das geht so nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Nee.
So geht das nicht. Da muss man was dagegen tun.
Nee. Ja, und ich meine, jetzt muss man ja sagen, also ich meine, da ist das Internet dann so schwierig, das an mancher anderen Stelle ist, weil es auch all solche Hassreden und so weiter auch befeuert und so. Aber da macht es auch einen ganz guten Job, weil
das stimmt.
Leute ja. die Chance haben, Dinge zu veröffentlichen und
ja.
plötzlich auf eine Bühne zu heben, die das halt früher gar nicht hatten.
Das stimmt. Ist eine zweischneidige Sache, muss ja. man zugeben. Weil ja. wenn die Vorwürfe falsch sind,
genau.
wird jemand verurteilt oder auch vorverurteilt, der es nicht verdient hätte. Ist auch die Argumentation der Rammstein-Seite.
Ja.
Leute, bitte macht keine Vorverurteilung. Und wenn es so wäre, dass sie einfach Mist geschrieben hat, dann könnte man das auch verstehen. Ja. Allerdings haben sich die Geschichten jetzt dermaßen gehäuft, die sich auch alle gleichen. Und es hat ja auch, haben ja auch Frauen erzählt, sie wurden tatsächlich auch betäubt. Und eine junge Frau hat gesagt, sie hat sich plötzlich unter Till Lindemann irgendwann wiedergefunden und hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wie sie überhaupt hingekommen ist.
Wirklich?
Ja. Und er hat sie dann gefragt, ob er jetzt aufhören soll. Und sie hat nicht gewusst, womit er überhaupt aufhören sollte, weil ihr das nicht klar war.
Wirklich?
Ja. Es gibt, also genau, die Lynn Shelby sagt, sie wurde nicht von Lindemann angefasst, aber andere Frauen haben gesagt, wir wurden angefasst. Und wir haben stellenweise nicht gewusst, wie das überhaupt mit uns passieren konnte. Das schon. Also das heißt, von wegen Vorverurteilung in dem Fall scheinen diese Vorwürfe doch zumindest eine gewisse Grundlage zu haben. Und da gebe ich dir recht, das ist super, dass da das Internet gibt, weil normalerweise würden solche kleinen Fans nicht gehört werden.
Ja.
Oder
ich meine, man muss natürlich, also die Frage, was nachgewiesen werden kann, im Sinne eines juristischen Verfahrens,
ja.
das ist schon nochmal eine andere Frage, ne? Im Sinne
kann
von,
aber oft natürlich gerade beim Missbrauch nicht.
Das
ist
eben.
Ja das Problem.
Genau, ne? genau. Und von daher ist es natürlich auch, also ich bin eigentlich einer der Ersten, der immer sagt, Unschuldsvermutung,
ja.
finde ich auch rechtsstaatlich, also das muss man an dieser Stelle vielleicht wirklich auch nochmal sagen, finde ich, ist ein wirklich unaufgebbares, ganz hohes Gut und was ja auch immer zerbrechlich ist. Und auch hier natürlich spielt das Internet nicht für die Unschuldsvermutung in aller Regel.
So, ja, das stimmt.
Und das ist eine Spannung und die ist auch komisch, wobei ich finde jetzt, das, worüber wir gerade reden, sind gar nicht mal nur in erster Linie Fragen des Strafrechts, sondern das sind eben Fragen der Moral. Also wenn man jemanden vergewaltigt, ist es strafrechtlich relevant und
ja.
Ehesauerei und so weiter.
Ja.
Aber wenn man seine Macht ausnutzt und Das Mädchen nickt mit glänzenden Augen und sagt, ja, so wie du das jetzt vorhin erzählt hast, dann von denen, die dann erst ein paar Wochen später sich fragen, habe ich das eigentlich wirklich gewollt?
Ja.
So.
Ja.
Da sprechen wir dann nicht über Strafrecht, sondern über Moral.
Ja, das stimmt.
Ist das in Ordnung, wenn das jemand einfach macht?
Genau.
Weil er es kann.
Genau, genau.
Genau. Weil er eine Art von Gott ist.
Ja.
Und da würde ich sagen, nee, diese Götter müssen vom Thron.
Ja, genau.
Das dürfen die nicht.
Ja,
also.
Genau. Stürzt die Götter von den Thronen. Ja. Das ist aber eine positive Aussage. Vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs, weil... Oder hast du jetzt, also das ist so ziemlich der bei mir der Stand der Dinge. So, bis dahin habe ich mich vorgekämpft.
Ja, ich denke dabei dann gerade an den schönen, wirklich uralten Song von Heinz-Rudolf Kunze. Glaubt keinem Sänger ist meine erste und letzte Parole. Glaubt keinem Sänger, schlachtet die Idole. Und das singt er natürlich.
Ja,
das fand ich großartig.
Wow.
Ja. Fand nicht ich schlecht. Großartig.
Nicht schlecht.
Ja, ich hab das Ding einmal vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder irgendwas im Fernsehen gesehen und seitdem habe ich das nie wieder vergessen, weil ich irgendwie dachte, ja, das ist das Selbstverständnis, was ich mir von Künstlern wünsche.
Genau.
Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dass genau. Die ihre eigene Macht sehen, kritisch hinterfragen und ich meine, ob man sich immer an das, was dann das künstlerische Ich dazu sagt, immer hält und halten kann, okay, dann, ne, also alle sind Menschen, auch das darf vorkommen, aber zumindest, dass diese eigene Göttlichkeit in Gänsefüßen, dieses Götzenhafte, was man da halt hat, dass das nicht, also von einem selber nicht unkritisch reflektiert bleibt.
Ja.
Also, dass das müsste irgendwie, finde ich, schon sein. Das erwarte ich von Menschen, die in dieser Art von Rolle leben. So.
Amen dazu. Das genau. Hätte ich nicht besser formulieren können. Und dieses Heinz-Rudolf Kunze-Zitat ist natürlich der Hammer zum Abschluss jetzt hier. Das ist echt perfekt. Kann ich noch nicht. Ja. Nee, kann ich noch nicht. Sehr gut.
Ja, das wirklich. Habe ich nie wieder vergessen, weil ich das so sensationell fand, jemanden darüber singen hören, dass man keinen Sänger glauben soll.
Wo du von Heinz-Rudolf Kunze geredet hast, habe ich mich gefragt, ob der Herbert Grönemeyer seinen Erfolg wohl gönnt oder neidet. Was glaubst du? Sind ja beide so selbe Generation und eigentlich auch so ein bisschen selbe Liga, könnte man sagen, ne?
Also zumindest von den Anfängen so, ne? Ich meine,
und der bessere Sänger ist auf jeden Fall Heinz-Rudolf Kunze, aber.
Auf jeden Fall. Keine Ahnung.
Würde mich mal interessieren.
Keine Ahnung.
Ja. Weißt du, ob das jetzt alter Männer-Talk ist, aber wir reden ja die ganze Zeit schon über alte Männer, von daher.
Ja. Gofi, das kannst du mich fragen, wenn du eines Tages einen Podcast machst, der durch die Decke geht. Dann kannst du mich fragen, ob ich glaube, dass der Rudolf Kunze das Grönemeyer gönnt.
Ja, vielleicht gelingt mir das ja irgendwann nochmal, wer weiß.
Genau.
Ja, danke. Ja. Das war ein cooles Gespräch, Jay. Jetzt verabschieden wir uns in den Sommer. Also mal ein bisschen, um die Sonne hier mal ein bisschen reinzulassen.
Mal ein bisschen irgendwie so einen imaginären Drink schlürfen. Ja. Ja, und schweres Thema. Weiß nicht, ob euch der Sinn danach steht, uns dazu was zu schreiben oder zu sagen. Macht das natürlich gerne. Und ansonsten habt ihr hoffentlich im Sommer schöne Gedanken und kreativ anregende Gedanken.
Kann man dich eigentlich irgendwo treffen im Sommer? Zum Beispiel beim Freakstock?
Nee, ich bin tatsächlich nicht beim Freakstock. Aber du bist, glaube ich, beim Freakstock, ne?
Ich bin beim Freakstock, Leute. Ich werde die ganze Zeit beim Freakstock sein. Ja, ich werde Kunst von mir zeigen, ich werde mit dem Marco Michalski zusammen auftreten. Und ich werde da richtig schön mein Lager aufstellen. Wenn du beim Freakstock bist und mich besuchen kommst, gebe ich dir ein Bier aus. Bei mir gibt es immer Bier, habe ich mir vorgenommen. Also sucht mich, guckt vorbei, wir sitzen zusammen da bei meinem Transporter, in dem ich schlafen werde, und trinken ein Bier. Also wenn ihr da seid, guckt mal, ob ihr mich findet.
Fände
ich
das gut. Das klingt doch nach einem richtigen Plan. Also ja. Richtig toll. Nee, mich kann man tatsächlich nicht groß treffen. Wir machen eine Woche Familienurlaub, tatsächlich mal wieder mit der ganzen Family. Schön. Unsere Kinder haben gesagt, wenn ihr mit uns irgendwo zum Wasser fahrt, dann fahren sie auch mal wieder mit uns mit. Von daher müssen wir das blechen, aber immerhin haben unsere Kinder ihre Rolle schamlos ausgenutzt. Und unsere Ohnmacht bringt uns dazu, nun diesen Urlaub zu bezahlen.
Ja, toll.
Naja, aber ich freue mich drauf. Also ich freue mich drauf. Ja. Und ansonsten schauen wir mal, was alles so passiert. Und wir freuen uns auf das, was Cobains Erben im Säckel hat. Darauf dürft ihr euch auch freuen. Und
darauf dürft ihr euch freuen.
Ansonsten erzählt von uns weiter. Es könnten ruhig mal ein paar mehr Leute Cobains Erben hören, finde ich. Also wir könnten irgendwie es brauchen, dass so ein paar Leute aufmerksam werden auf uns. Also schreibt mal eine Review bei iTunes oder bei Spotify oder so, teilt mal unsere Folgen. Das würde uns doch irgendwie auch ganz gut tun.
That's true. Damit verabschieden wir uns in den Sommer, in die Sommerpause. Aber auch diesmal, Jay, müssen wir die Frage stellen.
So ist es.
Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Und auch nicht in den nächsten Wochen.
Nee. Nee, wir wollen uns im September wiedersehen. Und,
genau, das wollen wir.
Haben noch ein bisschen was vor. So Gott will und wir leben.
Ja, Mann. Also, ciao.
Und tschüss, Sikowski. Euch einen schönen Sommer.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.